Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ein Gruß auch an alle Zuhörer, die von Radio Maria in Südtirol mit uns verbunden sind. Unser Thema heute: Abenteuerreise für Gott, Teresa von Avila, der zweite Teil mit Pfarrer Martin Finkel. Wenn man im Internet nachschaut, wie Abenteuer definiert wird, dann findet man Folgendes. Als Abenteuer wird eine risikoreiche Unternehmung oder auch ein Erlebnis bezeichnet, das sich meistens stark vom Alltag unterscheidet. Also ein Verlassen des gewohnten Umfeldes und des sozialen Netzwerkes, um etwas Riskantes zu unternehmen, bei dem der Ausgang ungewiss ist. In diesem Sinne gelten und galten Expeditionen ins Unbekannte zu allen Zeiten als Abenteuer. Tja, wahrscheinlich hätte sich Teresa von Avila auch nicht denken können, was sie alles erwartet, wenn sie in einen Orden eintritt und zudem ein kontemplatives Leben führen will. Aber Gott ist immer für eine Überraschung gut, und das mitten im Alltag, und davon zeugt das Leben der Heiligen. Heute hören Sie, wie gesagt, den zweiten Teil über Teresa von Avila, Abenteuerreise für Gott. Zu Gast ist bei uns Pfarrer Martin Finkel aus Burgau, der sich besonders mit dieser Heiligen beschäftigt hat. Grüß Gott, Herr Pfarrer Finkel.
Grüß Gott, Marion.
Um was ging es denn im ersten Teil für diejenigen, die nicht dabei waren?
Ja, also normalerweise kennt man ja Teresa von Avila als die Heilige des Gebetes. Sie hat ja auch den Titel Kirchenlehrerin, und ihr Fach, das sie in der Kirche unterrichtet, ist das Gebet. Wie kann ich eine persönliche Beziehung zu Gott gewinnen? Gut. Dann liest man, dass Teresa in einem Karmel lebte. Ein Karmel ist ja ein Kloster, von der Welt abgeschieden, wo man jetzt also keine nützlichen Dinge tut, in diesem Sinne, wie man das heute so definieren würde, dass man etwa Schulunterricht leistet oder Kranke pflegt oder so. Und jetzt fragt man sich, was soll das Ganze? Therese hat sich ja entschieden, in einem klausurierten Kloster abgeschlossen von der Welt zu leben. Und sie hat dort auch lange gelebt, bis sie 52 Jahre alt war. Also über 30 Jahre hat sie ganz normal gelebt. Es kam dann die erste Gründung in Avila, gut. Aber dann die letzten 15 Jahre ihres Lebens waren geprägt von rastlosen Reisen. Sie hat also die letzten 15 Jahre, also in ihren Lebensjahren vom 52. bis zum 67. Jahr, hat sie ständig unterwegs seiend verschiedene Klöster der Karmelitinnen, aber auch der Karmeliten, der Brüder gegründet. Nun fragt man sich, wie kommt sie da drauf? Hat sie irgend so eine Krise, so wie der Mensch ja so die berühmte Mittellebenskrise da so hat? Nein, es kam ja eigentlich, zunächst war es ein Gedanke von Gott her, der kam nach der Kommunion, dass es ihr Auftrag wäre, Klöster zu gründen. Dann, was tut Teresa mit diesem Gedanken? Sie trägt ihn mit sich herum und sie befragt als gehorsame Frau ihre Ordensoberin. Und völlig überraschend kommt der Ordensobere der Karmeliten, der normalerweise in Italien sich aufhält, nach Spanien. Teresa hat die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Sie erklärt ihm frank und frei, wie das zu sehen ist, dass sie einfach so eine Einsprechung vom Herrn hat. Der Ordensgeneral prüft das und erteilt ihr die Vollmacht, weitere Klöster der Karmelitinnen und dann später auch der Karmeliten zu gründen. Also Teresa folgt nicht einem speziellen Spleen. Sie hat jetzt auch nicht zu viel gebetet und dann ist ihr diese komische Idee gekommen, sondern es ist für sie ein geistlicher Impuls, den sie jetzt einfach auch konkret ihren Ordensoberen vorlegt. Und dann begann die Abenteuerreise, weil ein Kloster gründen ist ja damals wie heute auch nicht so einfach. Es gab ja viele Klöster und nicht jeder Ort war geeignet. Vorne brauchte man dazu auch Schwestern, die dann in diesem neuen Kloster gründen konnten. Man brauchte ein Haus dafür. Von irgendwas mussten die Schwestern auch leben. Die dortigen Bischöfe dieser Orte mussten einverstanden sein. Dann muss man ja auch nicht erzählen, es gab nicht diese Kommunikationsmöglichkeiten wie heute, wo man da schnell übers Handy mal jemand anruft oder jemand schnell ein E-Mail schickt. Das geht alles nicht. Und aus diesem Grunde, vorhin haben Sie erwähnt, Abenteuerreise ist ein Unternehmen mit Risiko. Das kann man laut sagen. Und ich habe das letzte Mal versucht bei der ersten Gründung in Meldina del Campo, einem Ort in der Nähe von Avila, das aufzuzeigen. Teresa alles sieht, alles ist gut vorbereitet. Sie fährt in Ruhe hin. Was gibt es dort? Nur Konflikte. Die einen wollen die Gründung nicht. Es gibt große Probleme mit dem Haus. sie muss lange suchen, bis sie wirklich ein passendes Haus findet. Und dann erst nach einiger Zeit, nach mehreren Ausweichwohnungen und so weiter, ist es möglich, dort ein Kloster zu gründen. Also Abenteuerreise im Sinn, dass man ein Risiko eingeht und der einzige Garant meines Lebens ist zum letzten Gott, der dafür sorgt, dass ich nicht ins Leere laufe, dass das Ganze einen Sinn hat. Also bewegt sich Teresa völlig, kann man sagen, ja, auf dem Wasser des Gottvertrauens. Wir würden sagen, das ist doch viel zu wenig sicher. In unserem Land redet man ja ständig von Sicherheiten und dieses Wort taucht ja ständig auf und prägt auch sehr stark unser Denken. Für Teresa ist das einzig Sichere, dass Gott durch die Kirche ihr einen Auftrag gibt. Das ist das Entscheidende. Und ich möchte das heute einfach anhand verschiedener Gründungen weiterführen. Ich will jetzt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie mit uns verbunden sind, jetzt nicht die komplette Landkarte Spaniens vorführen. Nein, nein, nein. Es geht eher darum, was erlebt Teresa bei diesen Gründungen und wie kann man das auch geistlich verstehen, weil wir alle, die wir zuhören, oder ich vermute mal die absolute Mehrheit, die uns jetzt ihr Ohr leihen, sind ja keine klausurierten Ordensschwestern, sondern Menschen, die voll im Leben stehen, ihre eigenen Probleme haben. Aber, so wie der Blick über den Zaun ja nie schadet, kann es auch nie schaden, sich ein wenig abzuschauen, wie Teresa von Avila manches angeht. Und was wir, auch wenn wir keine Ordensgemeinschaften gründen wollen oder werden, dennoch davon lernen können. Und da möchte ich jetzt heute einfach einige Beispiele anführen.
Dann sind wir gespannt auf Ihren Vortrag.
Jawohl. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, das letzte Mal waren wir in Medina de Campo. Vergessen Sie gleich diesen Namen. So, als nächstes kommt so eine kleine Einfügung, die ich heute noch weiterführen muss. Teresa hat ja dann auch die Erlaubnis bekommen, Klöster für die Brüder zu gründen, also für die Karmeliten. Ja, kein Problem. Also, sie hat den schriftlichen Auftrag und sie hat die Erlaubnis, Klöster für Karmeliten begründen zu können. Das ist gar nicht so schwierig, sagt Teresa, nur sie weiß noch gar nicht, mit wem sie das gründen kann. Sie hat nämlich niemand. Also sie hat die Erlaubnis, das ist das Einzige, was sie hat, also ein Stück Papier in der Hand. Mehr hat sie nicht. Tja, dann, sie hat niemand. Sie hat keinen einzigen Ordensmann. Tja, was tut sie? In Medina del Campo, wo sie ist, in der nächsten Gründung, spricht sie mal mit dem Prior des dortigen Karmels. Und erzählt ihm auch, ja, sie hat auch die Möglichkeit, dort ein Kloster der Karmeliten generell gründen zu können, das heißt ein neues Kloster des Karmel. Und der dortige Prior in Medina, Antonius de Hereda, verspricht ihr bei diesem Gespräch, ich will der erste Ordensmann dieser Reform werden. Also Teresa, ich bin der Erste. Normalerweise würde man sagen, hurra, da haben wir doch schon einen. Doch Teresa sagt nüchtern, ich hielt diese Äußerung für einen Scherz und sagte es ihm auch nach dem Motto, April, April, Herr Pater, das glaube ich noch nicht. Der war zwar ein guter, zurückgezogener Ordensmann, schreibt sie, ein Liebhaber des Studiums und ein Freund der Zölle, also ein Gelehrter, der viel mit Büchern sich beschäftigt. Doch schien er mir nicht geeignet. Außerdem hatte er wohl eine etwas schwächliche Natur von der Gesundheit her. Und wie soll er dann eine so strenge Lebensweise auf die Dauer ertragen? Er aber versicherte und beteuerte mit ernsten Worten, der Herr habe ihn schon seit längerem zu einem strengeren Leben berufen und er war schon entschlossen, zu den Karthäusern, also einem ganz strengen Orden der Kirche, einzutreten. Die haben ihm auch bereits die Aufnahme zugesagt, also eine Zelle reserviert. Und Teresa bittet ihn dann, Herr Pater, verschieben Sie dieses Vorhaben mit den Karthäusern noch und ich werde schauen, was möglich ist. Ja, das zieht sich dann über ein Jahr hin. Also Teresa hat die Erlaubnis, sie hat einen Ordensmann, der bereit ist einzutreten. Der sagt, ja, ich überlege mir das noch mit dem Karmel, wenn es bei Ihnen nicht hinhaut, Mutter Teresa. Dann gehe ich halt zu den Karthäusern. Dann nach einem Jahr kommt zufällig in Medina ein anderer Pater vorbei, der hat einen Gefährten. Der Gefährte hat den schönen Namen Johannes vom Kreuz. Die kirchlich Interessierten wissen, ah, das ist dieser große Heilige und Kirchenlehrer. Damals war das noch ein ganz junger Pater. Und auch dieser Johannes vom Kreuz erzählt ihr, er hat auch den Gedanken, bei den Karthäusern einzutreten. Und Teresa bittet ihn dringend zu warten, bis der Herr uns ein Kloster geben würde und welches gutes Werk es wäre, wenn er im eigenen Orden bliebe und wie groß der Dienst wäre, den er dadurch Gott erweisen könnte. Und so sieht Teresa, als der Johannes vom Kreuz es doch überlegt und ihr auch zusagt, ja, er möchte schon diesem reformierten Karmel eintreten, sagt sie, hurra, jetzt habe ich schon zwei. Und weil der Johannes vom Kreuz ein etwas kleinerer Mann ist, sagt sie, ich habe schon einen und einen halben Pater. Also der Pater Antonius, der ist ein großer Stämmiger, der ist der eine und der halbe ist der Johannes vom Kreuz, den sie dann so als eine halbe Portion einstuft. Wie es mit denen geht, einfach mal später, weil bis jetzt hat sie nur die Zusage von denen, weiter hat sie nichts. Nun gehen wir heute einfach mal nach Malagon, ein kleiner Ort in Kastilien. Ja, wie kommt Teresa darauf, in diesem Malagon zu gründen? Zunächst schreibt sie ganz nüchtern, unser Herr trägt in diesem Haus Medina de Campo an dieser Gründung Sorge für alles, was für die Kirche und für den Unterhalt der Schwestern notwendig ist. Was heißt das? Das heißt, es kommen Leute, die geben den Schwestern etwas, dass sie was zu essen kaufen können oder bringen auch Esswaren vorbei. Und diesem Kloster sind einige tüchtige Novizinnen eingetreten. Also Frauen, die wirklich eine Berufung haben. Und das ermutigt Teresa auch. Jetzt hat sie in Avila diesen Karmel des alten Josef, hat in Medina dieses Kloster, sie hat mehrere Schwestern. Sie könnte schon weiter ermutigt einfach weiter gründen. Gut, was tut man jetzt? Und Teresa sagt, Gott macht es. Und wenn Gott etwas macht, dann macht er das auch. Sie betet drum und dann schreibt sie, eine Dame, eine Schwester eines bedeutenden Herzogs wendet sich an sie. Und sie spricht mit Teresa. Und sie findet Teresa ganz charmant und liebenswert. Und dann sagt sie, ja, ich möchte ganz gern ihre Gründungen unterstützen. Ich habe gehört, sie wollen Klöstergründungen. Gründen, Teresa, ja, schon. Ja, ich habe ein Kloster in Malagon, ein kleiner Ort. Nicht ein Kloster, ich habe dort ein Landhaus und da könnten doch die Schwestern einziehen. Teresa überlegt und sagt sich, ach, dieses Malagon, das ist ja so ein kleiner Ort. Von was sollen da die Schwestern leben? Von irgendwas müssen sie ja leben. Und die nächste Stadt ist so weit weg. Wie sollen dann Menschen zu den Schwestern kommen können, die ihnen etwas geben? Außerdem ist doch eigentlich viel besser, wenn man gar keine Einkünfte hat, also wirklich arm lebt und sich nicht so abhängig macht von dieser Frau. Weil wenn die Frau mal wieder anders denkt, dann ist es vorbei. Teresa überlegt, was soll sie denn da tun? Natürlich können sie sagen, hurra, das machen wir sofort. Nein, sie überlegt, sie betet und, das ist wichtig bei Teresa, sie bespricht sich mit gelehrten Männern und mit meinem Beichtvater. Also sie fragt gelehrte Männer der Kirche und auch des Rechts, was kann man da tun? Und diese Gelehrten erzählen ihr, das letzte Konzil von Trient hat bestimmte Einkünfte gestattet. Das heißt, es ist jetzt möglich, dass ein Kloster bestimmte Einkünfte von vornherein hat. Das ist nicht gegen die Kirche, das ist in Ordnung. Daraufhin überlegt die Teresa und die Dame vertieft ihre Bitten, bittet sie noch einmal um eine solche Gründung und wäre auch bereit, für ein hinreichendes Einkommen und Einkünfte der Schwestern zu sorgen. Teresa überlegt, aha, da ist dieser Wunsch. Auf der anderen Seite ist es auch diese Aussage der Kirche, dass Klöster bestimmte Einkünfte haben dürfen und dann sagt sie eben einmal ja. Und man nun macht dann alles schriftlich und dann lässt sie einige Schwestern kommen, die aus Avila kommen und dann ziehen sie mit dieser Dame nach Malagon und was ist dann? Zunächst hat das Haus keine passende Einrichtung. Sie müssen länger als 8 Tage in einer Wohnung des Schlosses dieser Frau sich aufhalten. Das wollen sie eigentlich nicht, aber was bleibt ihnen denn übrig? Und dann endlich am Palmsonntag ziehen sie dann in ihr neues Kloster. Es wird eine Predigt gehalten, das Allerheiligste wird eingesetzt. Und Teresa hielt sich nur kurze Zeit dort auf. Und dann, als sie, wie sie schreibt, nach der Heiligen Kommunion im Gebet sich befand, vernahm sie vom Herrn, dass ihm in diesem Hause sehr eifrig werde gedient werden. Soweit ich glaube, verblieb ich dort nicht mehr als 2 Monate, da ich mich angetrieben fühlte, eine andere Gründung in Valladolid zu unternehmen. Den Grund dafür werde ich erzählen. Interessant ist bei dieser Gründung hier in Malagon, zunächst mal diese Anfrage und Teresa fährt es nicht voll ab auf diese Anfrage, sondern sie überlegt, ja, das ist der Wunsch, aber dann sind wir ja völlig in der Einsamkeit und dann sind wir auch nicht mehr arm, dann sind wir abhängig von dieser Frau. Aber sie, das ist der eine Gedanke, der andere ist, sie fragt die Prediger und Theologen, wie sie sie nennt, nämlich die Gelehrten. Sie fragt ihren Beichtvater und sie hört dann von denen die Stimme der Kirche, wie das die Kirche als Ganzes sieht. Sie wartet ab und die Dame wendet sich noch einmal an sie. Und dass die Dame noch einmal sich an sie wendet und es auch Schwestern gibt, die dorthin gehen wollen, dann erst sieht sie das an und dann eigentlich durch diese Vision bei der Heiligen Messe, bei der Einweihung des Klosters sozusagen, wird das bestätigt. Was ist für uns wichtig? Teresa befragt nicht nur die Menschen und befragt nicht nur Gott. Die Menschen sagen, wir wollen ein Kloster, Gott hat es ihr schon immer gesagt. Sie befragt auch nicht nur ihren Orden, sie fragt auch die Prediger und Theologen, die Gelehrten der Kirche. Und Teresa sagt, ich unterhielt mich viel lieber mit gelehrten Menschen. Es ist gut, dass sie fromm sind und es ist noch besser, wenn sie gelehrt und fromm sind. Und das ist wichtig, ich danke auch so für eigene Entscheidungen im eigenen Leben. Nicht nur sich selber befragen und nicht nur auch Kirche oder Gott befragen, ist ja auch wichtig, hören, was Gott sagen möchte, sondern auch mit den gelehrten Menschen sprechen. Also mit Menschen, die viel wissen, die auch überlegen, die diese Dinge auch von innen her bedenken, die auch ein sachliches Urteil fällen können, die aber auch vor allem auch das sagen, was sie selber von Gott her erkannt haben. Und das ist generell, denke ich, schon auch wichtig im geistlichen Leben, nicht nur die eigene Stimme hören und die Stimme Gottes, das ist wichtig und notwendig, sondern eben auch in dieser Weise auf die Stimme der Kirche hören, von Gelehrten und Männern und von Menschen, die auch den Glauben leben. All das gehört zusammen, sozusagen dieser Dreiklang erst erzeugt eine klare Sache und eine klare Entscheidung. Das war für Teresa immer auch wichtig. Also Teresa ist an dem Punkt keine naive Frau, die sagt, ach hurra, das machen wir jetzt und so, sondern eher jemand, der nicht nur viel betet, sondern einfach gut überlegt, wohlwollend, viele Stimmen hört, das immer auch wieder prägt, mitträgt im Gebet und dann eben auch eine reife Entscheidung treffen will. Also Teresa ist an dem Punkt natürlich auch eine selbstbewusste Frau. Sie traut sich, was sie sagt, nicht immer gleich nur ja, sondern sie überlegt und dann trifft sie eine wohlmeinende Entscheidung. Ich denke, für uns auch in unserem Leben, auch wenn wir keine Klöster gründen, wichtig. Bevor wir dann innerlich nach Valladolid gehen, einfach noch ein paar Takte Musik. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir weiter nach Valladolid, dem Ort der nächsten Gründung. Auch nicht weit weg von Avila. Wie kommt Teresa drauf, dort zu gründen? Sie erzählt, schon vor dieser Gründung in Malagon, von der gerade die Rede war, kam zu ihr mal in ihr Kloster ein junger Mann aus diesem Ort Valladolid. Und er erzählt ihr, ja, er habe gehört, sie möchte gerne Klöster gründen und er ist auch verwandt zu einem Bischof, der junge Mann. Und er hätte in Valladolid den Wunsch, dass dort ein Kloster errichtet würde. Und er hätte schon ein Haus mit einem überaus schönen und großen Garten und einem ausgedehnten Weinberg. Und er würde diesen Besitz sogleich abtreten, der bedeutenden Wert habe. Oh, bei dieser Mitgift kann man ja nur staunen. Also ein großes und schönes Haus mit großem und schönem Garten, Weinberg. Und man kann sofort diesen Besitz haben. Tja, das klingt doch super und verlockend. Aber, wie immer im Leben, dieser Besitz ist eine kleine Weile von der Stadt Valladolid entfernt. Und darum denkt Teresa, wie soll denn das gehen? Wir sind ja dann weg von der Stadt, wie sollen dann unsere Wohltäter zu uns kommen? Aber weil dieser Mann ihr dieses Besitztum so gutherzig anbot, wollte sie ihn auch nicht zurückweisen, auch nicht ein gutes Werk zurückweisen und auch nicht diesen Akt der Frömmigkeit verhindern. Dann wird die Sache klar gemacht. Und was ist? 2 Monate später befällt diesen jungen Mann, Don Bernardin de Mendoza, eine heftige Krankheit. Er verlor die Sprache, er konnte nicht mehr gut sprechen, konnte nur noch durch Zeichen den Herrn um Verzeihung anflehen. Kurz darauf ist er gestorben. Tja, daraufhin offenbarte mir der Herr, sein Seelenheil sei in großer Gefahr gewesen, aber er habe Barmherzigkeit gefunden wegen des Dienstes, den ihm dein Herr durch jenes Haus erwiesen habe. Und er gibt Teresa zu verstehen, Jesus gibt Teresa zu verstehen, sie möge sich anstrengen, dass möglichst bald die erste Messe in diesem Haus gelesen werde. Tja, also jemand kommt auf diese Idee, ein junger Mann möchte sein Haus zur Verfügung stellen, stirbt darauf und Gott sagte, das war sehr gut, dass dieser Mann das getan hat. Und beeile dich, Teresa. Aber das ist leichter gesagt, denn sie ist dann immer noch in Avila und sie hat noch ein paar Dinge in Medina del Campo zu tun und. Und als sie dann in Medina ist, einige Tage dort ist, sagt Gott ihr im Gebet, Teresa, beeile dich. Es wäre doch schön, wenn Gott uns auch mal manchmal sagen würde, hey, tu da mal langsam. Oder wenn er anders mal im Gebet sagen hätte, hey, jetzt tapp mal aufs Gas. Bei Teresa ist das so, es ist notwendig. Und dann sagt sie, obwohl ich noch nicht viele Vorbereitungen getroffen habe, auf gut Deutsch, sie ist halt dann einfach mal dahin gefahren. Und dann sah sie das Haus, oh, da muss man einiges tun. Und dann, das Haus hat zwar einen schönen Garten und eine wunderbare Lage, aber es ist ungesund. Warum? Es liegt an einem Fluss. Das ist nicht gesund. Tja, aber es ist jetzt schon in Valladolid. Aber man kann doch dort ja noch keine Messe feiern. Es ist keine Kapelle dort, es ist gar nichts. Das heißt, sie muss in irgendein Kloster dieses Ortes gehen, um dort zur heiligen Messe zu kommen. Und dann merkt sie, wer sie diese Entfernung zu Fuß zurücklegt. Mein Schmerz wurde immer vermehrt, immer größer. Aber sie hat ihren Gefährtinnen, den anderen Schwestern, die dorthin kommen, nichts erzählt von all den Schwierigkeiten. Denn sie will ihnen nicht den Mut nehmen. Das ist auch ein Charakterzug von Teresa bei den Gründungen, weil sie ist ja oft die Frau, die stark ist. Und die anderen sind oft schnell entmutigt. Und Teresa will immer alles tun, damit den anderen nicht der Mut genommen wird. Damit sie wenigstens dort bleiben, nicht alles gleich aufgeben. Und was tut sie? Sie lässt also Arbeiter kommen und Lehmwände aufrichten und was sonst nötig ist für ein Leben in der Klausur. Und der Begleiter, der Geistliche, der sie begleitet, Julian de Avila, einer der Ordensmänner, die Teresa immer begleiten, schaut, dass es eine Messe gibt. Und dann endlich bekommt die Erlaubnis des Bischofs und dann darf die Messe gefeiert werden. Es geht, und bei der ersten Messe bemerkt sie, als das Allerheiligste da ist, wie die Seele dieses Edelmannes zum Himmel hinaufgeht. Dass Gott also ihn belohnt für diesen Dienst, den er Maria, den er der ganzen Welt, den er den Karmeliten erwiesen hat. Und sie schreibt, sie sah dann, dass der Mann, obwohl er auch viele gute Eigenschaften hatte, doch sehr in den Eitelkeiten der Welt verstrickt war. Aber es ist wunderbar, wie angenehm unserem Herrn jeder Dienst ist, den man seiner Mutter erweist. Und seine Barmherzigkeit ist groß. Und das unterstreicht Teresa immer wieder, auch ihre Dankbarkeit für jeden Dienst, den Gott uns durch die Menschen zukommen lässt. Dann kommt das Fest Marie Himmelfahrt 1568. Das Kloster ist fertig. Die Schwestern dürfen es in Besitz nehmen. Folge, es werden alle krank. Weil es liegt an einem Fluss, das Klima ist ungesund. Da wir alle, fast alle, sehr krank wurden, blieben wir nicht mehr dort. Und eine Frau aus diesem Ort, aus der Stadt, überlässt ihr dann ihr Haus, wo sie dann wohnen können. Und dann eben gibt es die Frage, wo können sie denn weiterhin wohnen? Man bietet ihr ein Haus an, das ist aber nichts viel wert. Und dann finden sie doch ein anderes und dann können sie endlich dorthin ziehen. Und sie sagt, Gott sei Dank hat die Zuneigung des Volkes nie aufgehört. Die Schwestern sind anerkannt, sie bekommen viel Unterstützung. Und es gibt auch mehrere Schwestern, mehrere junge Frauen, auch aus Valladolid, die dort einfach eintreten. Und sie beschreibt dann auch in diesem Abschnitt das Leben dieser Jugendlichen, die sogar die älteren Schwestern erbaut hat, durch ihren religiösen Eifer. Also, wenn man das hier mal so betrachtet, ganz nüchtern gesagt, in Valladolid, alles ist wunderbar, alles schaut super aus, der Plan ist perfekt, das Haus ist da, es ist alles in Ordnung, von wegen. Und Teresa erwähnt das immer wieder, weil das ja auch so wichtig ist. Nämlich, wo alles wunderbar ausschaut, wie auf der Autobahn, da muss man besonders vorsichtig sein. Weil dann können viele Kleinigkeiten sein, die das Leben schwierig machen und die einfach zu keinem guten Ende führen. Und das ist für Teresa immer ein ganz witziger oder auch wichtiger Beitrag. Man muss immer erkennen wollen, dass egal was geschieht, im letzten Gott der Handelnde ist. Also man soll sich schon auf die Menschen verlassen, das ist auch gut und notwendig und ohne Zweifel natürlich entscheidend. Aber man soll sich nicht nur allein und ausschließlich auf die Menschen verlassen. Und auch wenn etwas am Anfang gut und wohl vorbereitet erscheint, muss man immer nachdenklich werden und sagen, Moment, wenn es so gut ausschaut, dann kann das schon sein, dass wir uns jetzt nur noch auf die Menschen verlassen. Nein, zunächst auf den Herrn verlassen. Dann kann man nämlich andere Situationen viel besser verarbeiten, wenn dann die Schwierigkeiten kommen, wie jetzt in diesem Beispiel, wenn dann der Mäzen stirbt, man feststellt, das Klima ist doch schlecht in diesem Haus, es liegt so abgelegen und so weiter und so weiter. Dann beschreibt er aber auch, und das muss man auch nüchtern sehen, den Wunsch vieler Menschen, dass es so eine Gebetsstätte gibt. Sie schreibt zum Beispiel auch von einer Frau, die unbedingt in dieses Kloster eintreten wollte, wirklich aus einer echten Berufung heraus, die mit allen Tricks gearbeitet hat, dass sie dort auch aufgenommen wird, wie viele Menschen auch wirklich den Hunger haben nach einem Ort des geistlichen Lebens. Das ist der andere Punkt. Und man darf eben auch nicht übersehen, dieses Moment, wie dankbar Gott ist für jeden Dienst, den wir ihm erweisen, liebe Gläubige. Und wenn wir jetzt vielleicht nur eine Kleinigkeit für Gott tun, das ist in seinen Augen groß und wichtig. Malagon, es begann alles super, alles war in bester Ordnung, aber nein, dann kommt alles ganz anders. Tja, und schon sind wir bei einer weiteren Gründung. Und zwar hat das konkret zu tun mit den zwei Brüdern, die Teresa halfen. Ich habe das schon mal erwähnt, nämlich der Pater Antonius, der Herr Reda und der Pater Johannes vom Kreuz. Beide haben ja versprochen, wir werden die ersten unbeschuhten Karmeliten. Gut, kein Problem, man muss es bloß einen Ort finden. Und dann findet sie endlich durch die Verbindung eines Edelmanns aus Avila einen Ort in Duruelo. Und zwar ist das ein Haus, das früher einem Pächter gedient hat, der Pachtabgaben an Getreide ansammeln musste. Ziemlich abgelegener Ort, irgendwo mitten, wir würden sagen, in der Pampa. Und dort will sie dann einfach mal hin. Als sie dann fährt, in diese Ortschaft fährt, erlebt sie Folgendes. Wir reisen in der Früh ab, verirrten uns aber, weil wir des Weges unkundig waren. Ja, so ist das, wenn man kein Navi hat. Und der Ort war wenig bekannt. So konnte uns niemand darüber Aufschluss geben. Die Sonne brannte glühend da nieder, weswegen dieser Tag recht beschwerlich wurde. Als wir schon am Ziel zu sein glaubten, mussten wir noch einen gleich langen Weg zurücklegen. Ich vergesse niemals die Ermüdung und das Umherirren auf dieser Reise. Das war die Ursache, dass wir erst kurz vor der Nacht ankamen. Und als wir das Haus betraten, fanden wir es in einem solchen Zustand, dass wir es nicht wagen, dort zu übernachten. Es sah äußerst unreinlich aus und überdies wohnten viele Erntearbeiter dort. Also kann man sich das vorstellen, man irrt den ganzen Tag rum, weiß nicht, wo man jetzt eigentlich hinfahren soll mit seiner Kutsche. Dann abends, wenn die Sonne untergeht, muss man sagen, den ganzen Weg wieder zurück. Und dann steht man da und dann wohnen eine Menge Leute dort, die eigentlich gar nicht mehr wohnen sollen. Und die Schwestern, die Teresa begleiten und auch die Brüder sagen, was soll das Ganze? Aber sie bespricht sich mit dem Pater Antonis und sagt, nein, sie bleibt hier. Er bleibt hier. Und auch der Johannes vom Kreuz sagt, er bleibt hier. Er würde sogar in einem Schweinestall bleiben, wenn es aus Liebe zu Gott wäre. Gut, wir wollen das jetzt nicht so wörtlich nehmen für uns. Aber auf jeden Fall war klar, sie hatte entschlossene Männer um sich. Und dann wird es doch besser, das Haus wird geleert, sie können sich doch langsam einfinden dort, aber es ist natürlich eine sehr mühsame Sache. Man merkt eindeutig, wie Gott die Regie übernimmt, wie Gott dann doch eben alles fügt, trotz aller Schwierigkeiten. Und Teresa unterrichtet eben die beiden Patres auch über die Regel des Karmel, über alle Armut, die diese Regel vorschreibt. Und sie erringt auch dann noch die Einverständnis der Provinziale für diese neue Gründung. Und darum erwähnt einer der Provinziale einfach bei einer Unterredung später, diese Teresa von Avila, das ist keine Frau, das ist ein Mann. Und zwar einer von den ganz Bärtigen. Also jemand, der keine Ruhe gibt, so lang, bis das endlich erfüllt ist. Und dieser Provinzial will ihr zuerst nicht zustimmen, aber Teresa ist halt eben auch eine Frau, und zwar eine von den ganz Cleveren. Und sie bespricht sich auch mit anderen Damen, die dann auch mit dem Provinzial sprechen. Und mit der Zeit wird er von mehreren Seiten bearbeitet. Und schon passt das alles. Dann interessant, die zwei Ordensmänner, also der neu gegründete Karmel, der Brüder, hat zwei Ordensleute. Exakt zwei. Das ist auch ganz ermutigend. Lieber zwei Leute, die es ernst meinen, dann kann auch was Gescheites rauskommen. Und die versuchen dann, dieses Haus einzurichten. Und Teresa erzählt voller Humor, deine Pater Antonius hat schon mehrere Uhren besorgt, weil seine große Sorge ist, er könnte das Stundengebet nicht gut geregelt haben. Und so hat er sich mehrere Uhren besorgt, dass auch immer pünktlich das Stundengebet geregelt wird. Er hatte zwar nichts, auf das er schlafen konnte, also ein Bett hatte er nicht, aber ein paar Uhren, damit das Stundengebet gut geregelt war. Und sie waren so voller Freude in ihrem armseligen Häuschen, dass sie, also würden sie sich in der besten Luxusvilla befinden. Dann sagt Teresa ein ganz wichtiges Wort, das sie auch gelernt hat: O Herr, wie wenig hängt die Zufriedenheit der Seele von diesen Gebäuden und den äußeren Bequemlichkeiten ab. Da ist viel dran. Also wir haben ja auch nichts gegen die Heizung und gegen angenehme Räume, da ist ja auch keiner grundsätzlich dagegen. Doch die Zufriedenheit der Seele, sagt Teresa klar, hängt nicht so sehr oder allein und ausschließlich von dem ab, sondern einfach von der inneren Haltung, von der Beschäftigung mit Gott. Und wir wollen die kurze Zeit unseres Lebens nutzen, damit wir Gott mit ganzem Herzen lieben können. Hier kommt es vor, dass es sich in Bethlehem befindet. So ein Stall muss das gewesen sein, dort in Duruelo. Und der eine Pater Antonius, der Heredia, der früher ein ganz gelehrter Mann war und auch beliebt war, mit ihm redet sie dann mal und der sagt dann: Wenn ich zurückdenke an die Zeit, in der ich auf die Ehre etwas hielt und ständig gelobt werden wollte, verstehe ich selbst nicht mehr. Wie konnte ich eigentlich so denken? Und er spürt, es sind einfach zwei echte Karmeliten, die dann auch natürlich in der Umgebung tätig waren, die auch Menschen besucht haben, Seelsorge betrieben haben. Und sie hatten sogar Überfluss an Lebensmitteln, denn die Menschen der umliegenden Ortschaften beschenkten sie reichlicher, als es notwendig war. Später war es dann nötig, dieses Kloster zu verlegen, aber es geht einfach um diese Tatsache, dass mit zwei Ordensmännern, die die Regel wirklich ernst nehmen, dass dort schon die Sache gewonnen ist. Wobei Teresa immer auch wieder fraulich nachsinnend sie dann auch immer bittet, diese zwei doch nicht mit solcher Strenge zu Werk zu geben, damit sie nicht übertreiben, weil sie sonst zu schnell ermüden, auf gut Deutsch dann alles wieder hinwerfen. Das will sie nicht. Also sie sieht halt schon auch, die Strenge im Ordensleben ist wichtig, aber man soll es nie im Letzten ganz übertreiben, weil sonst könnte es sein, dass man irgendwann erlahmt. Also sie sieht das sehr wohl auch mit. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Gründung der ersten Karmeliten, Duruelo, eigentlich eine dramatische Geschichte, irgendeine Hütte, wo irgendjemand wohnt, mitten auf dem Land, da schickst du heute keinen Hund hin, würden wir sagen. Das soll was sein. Doch sie finden zwei, die so ein Abenteuer beginnen. Voller Risiko. Sie haben keine Ahnung, ob sie dort verhungern oder nicht. Sie haben keine Ahnung, ob es überhaupt Leute gibt, die dort von ihnen Notiz nehmen. Sie haben keine Ahnung, ob sie das irgendwie durchhalten, aber es ist ihnen egal, weil sie tun es für Gott. Und das ist das Entscheidende. Und die Kirche, ihr Provinzial, ist einverstanden. Und sie nehmen einfach das ernst, was Gott gegenüber wichtig ist. Sie nehmen Gott ernst. Und Gott fügt dann eben alles andere auch, dass sie zu essen bekommen, dass sie dort leben können, dass die Menschen immer mehr Vertrauen zu ihnen haben, zu ihnen kommen und so weiter und so weiter. Hätte die Teresa sich damals abspenstig machen lassen, als sie auf ihrem Weg auf der Suche nach Duruelo, als sie ohne Navi unterwegs war, das nicht gefunden hat, lauter schlechte Auskünfte bekommen hat und so weiter, hätte sie gesagt: Nein, danke, Duruelo, nie mehr, ich gehe jetzt heim nach Avila, mir reicht's. Dann hätte diese Gründung der unbeschuhten Karmeliten nicht stattgefunden, hätte diese ganze Reformbewegung diesen Orden vielleicht auch gar nicht ergriffen. Aber man spürt einfach auch, dass Gott, wenn er etwas will, sicher auch die Entschlossenheit der Menschen braucht, aber dass er im Letzten der Chef ist, der alles gut fügt. Das war jetzt so bei der Gründung in Duruelo. Und jetzt wollen wir dann einfach nach der nächsten Musikpause dann gleich weitergehen nach Toledo.
Heute geht es in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb um Teresa von Avila, Abenteuerreise für Gott. Heute der zweite Teil mit Pfarrer Martin Finkel.
Ja, gehen wir weiter. Es gibt eine große Stadt südlich von Madrid, das ist Toledo, große Stadt, große Kathedrale. Tja, dort hat Teresa auch gegründet. Das war die nächste Gründung und die war wieder ganz interessant. Was ist da los? In Toledo, schreibt sie, war ein Kaufmann, ein vornehmer Mann, war nicht verheiratet und hatte sich durch auf rechtschaffenem Weg sein Vermögen erworben, mit der Absicht, ein gutes Werk für Gott zu tun. Sein Name war Martin Ramirez. Dieser Kaufmann wird krank. Ein Jesuitenpater namens Paul Fernandes bekommt davon Kenntnis, besucht ihn, und dieser Kaufmann beichtet auch, weil man sieht, sein Leben geht nicht mehr lange, und drückt dabei auch seinen Wunsch aus, in Toledo ein Kloster der Karmelitin gegründet zu haben. Tja, und dieser Ordensmann, Paul Fernandes, regelt das und versucht, das in die Wege zu leiten. Der Kaufmann Martin Ramirez stirbt. Er hat einen Bruder, Alfons Ramirez, der nimmt sich der Sache an. Und der Alfons Ramirez wird beschrieben als ein sehr verständiger und gottesfürchtiger Mann mit großem Wohltätigkeitssinn. Ja, man bespricht das, es ist alles klar und die Teresa von Avila wird verständigt, sie möge doch dorthin kommen, wenn sie diese Stiftung annehmen wolle. Also, Teresa schreibt, ich begab mich daher auf den Weg, kurz nachdem ich das Kloster in Valladolid eingerichtet hatte. Und ich begab mich in das Haus der Frau Donna Luisa, einer und so weiter, eine Frau, die sie kennt, sie wohnt dort bei dieser Frau. Dann hat sie zwei weitere Schwestern dabei und man gab ihnen gleich eine Wohnung, wo sie klosterähnlich leben können. Tja, und dann hat sie ein Gespräch mit diesem Alfons Alvarez und seinem Schwiegersohn. Tja, und auf einmal ist die Sache nicht mehr so einfach. Wie sagt Teresa, sie begann eine Menge Bedingungen zu stellen, die ich aber nicht annehmen zu meinen zu können, glaubt sie. Tja, die Sache wird halt etwas komplizierter, wie halt immer, wenn man Verwandte dazuholt, dann wird es meistens komplizierter. So ist es da eben auch. Teresa wohnt jetzt in diesem Haus mit ihren zwei Schwestern von dieser Donna Luisa. Was suchen wir? Ein Haus zur Miete. Und sie muss auch noch die Erlaubnis des Bischofs einholen. Das heißt, sie geht den Verwalter der Diözese, anscheinend gab es damals keinen Bischof, geht sie an um die Erlaubnis, gut, das wird auch zunächst überlegt, dann bekommt sie die Erlaubnis doch nicht. Die Mitglieder des Rates, also wir würden sagen, die Stadtverwaltung ist dagegen. Dann dieser Alfons Ramirez gibt Teresa nicht nach wegen des Schwiegersohns. Die ganze Geschichte wird immer schwieriger, man kommt einfach nicht aufeinander. Das heißt, alles, was so wunderbar begann, wird immer schwieriger. Und die Verweigerung der Erlaubnis brachte mir mehr Schmerzen als alles andere. Aber ich wusste, dass unser Herr, wie auch an den anderen Orten, auch hier Sorge tragen würde, wenn wir uns einmal niedergelassen hätten. Und so entschloss ich mich, mit dem Verwalter der Diözese selbst zu sprechen. Und ich ließ ihn bitten, mir eine Unterredung zu gewähren. Schon mehr als 2 Monate hat man diese Angelegenheit betrieben. Mit jedem Tag waren die Aussichten geringer. Und sie spricht mit diesem Verwalter der Diözese und ich denke, wenn man mal mit Teresa gesprochen hat, dann bleibt einem nichts mehr übrig, also er gibt die Erlaubnis. Und dann bekam sie die und ich kehrte hocherfreut zurück, weil ich dachte, ich hätte schon alles, aber in Wirklichkeit hatte ich gar nichts. Was tut sie? Sie überlegt, sie betet. Dann in Toledo wohnt auch ein Kaufmann, der heißt Alfons de Avila. Einer der Bekannten von Teresa. Und dieser Alfons von Avila wollte ihr helfen, aber wurde auch plötzlich krank. Und dann bekommt sie Hilfe, und zwar von einem Franziskaner, den sie auch kennt, und er schickt einen jungen Mann zu ihr, einen Mann namens Andrada, der sehr arm ist. Und dieser Franziskaner hat diesen Andrada gebeten, er soll doch mal zu Teresa gehen und soll einfach alles tun, was Teresa ihm sagt. Und dann denkt sich Teresa eigentlich innerlich belustigt, sie gibt jetzt einfach mal dem jungen Mann einen Auftrag, nämlich er soll ein Kloster, ein Ort für sie suchen, wo sie ein Kloster errichten können. Und sie denkt sich, tut sie das halt, was soll das, aber gut. Sie beschrieb, der junge Mann geht los, ganz überraschend. Am nächsten Tag ist Teresa frühmorgens in der Kirche, bei der Heiligen Messe, dann kam dieser Andrada und sagte nach der Messe, er hat schon ein Haus. Und es liegt ganz in der Nähe. Und er bringt sogar einen Schlüssel mit. Man soll es nämlich gleich anschauen. Wir taten dies und fanden es so gut, dass wir fast ein ganzes Jahr darin wohnten. Also ist interessant. Es gibt mehrere bedeutende Leute in dieser Stadt Toledo, die erreichen nichts. Sie finden kein Haus, gar nichts, überhaupt nichts. Da kommt so einer dahergeschickt von einem anderen Mönch, er soll der Teresa mal helfen. Die Teresa selber ist innerlich belustigt eigentlich und denkt sich, ja, was soll denn das? Auch die Schwestern lächeln und sagen, was will jetzt der Mann? Zack, am nächsten Tag bringt er einen Schlüssel vorbei für ein Haus und sie können ein ganzes Jahr darin wohnen. Und wenn ich so drüber nachdenke, schreibt Teresa, muss ich über die Fügungen Gottes staunen. Drei Monate lang hatten angesehene Personen sich bemüht, ein Haus zu suchen. Sie konnten keines ausfindig machen. Und bei diesem Mann ließ der Herr zu, dass er gleich eines fand. Hätte man sich mit Alfons Alvarez verständigen können, diesem Spender, der inzwischen gestorben ist, wäre alles ohne Mühe zustande gekommen. Aber das durfte nicht so geschehen. Vielmehr sollte die Stiftung in Armut und Mühseligkeit von sich gehen. Interessant, so sieht das Teresa nachher. Gut, es wird dann konkret geredet. Ihr Bekannter Alfons de Avila bürgt für die Miete dieses Hauses. Sie hat nämlich kein Geld, schlicht und ergreifend. Aber dieser Alfons de Avila bürgt für die Miete. Und so wirklich. Und dann geschieht alles ganz einfach. Das Haus wird geräumt, die Schwestern bringen ihre Einrichtungsgegenstände dahin, auf gut Deutsch betteln sich etwas zusammen, bekommen etwas. Sie müssen sich sogar die Sachen für die Heilige Messe ausleihen, weil sie nichts dabei haben. Und dann wunderbar, dann ist am nächsten Tag die Heilige Messe und Teresa schreibt, es gab mehrere Frauen in der Nachbarschaft, die sich dann dank der Gnade des Herrn beruhigten. Also sie spricht in dem Fall nicht von den Männern von Toledo, sondern eigentlich ausschließlich von den Frauen, die sich dann durch die Gnade des Herrn beruhigten. Und später erkannte ich, wie ungeschickt wir behandelt hatten, aber trotzdem, Gott hat die Ungeschicklichkeiten auch genutzt. Und dann konnten sie später sogar dieses Haus kaufen, aber kurz vor diesem Kauf gab es schon wieder ein Problem. Die Ratsherren regten sich auf. Also die Frauen, die sich aufgeregt hatten, konnte man beruhigen, die Ratsherren dann nicht. Und die waren sehr ungehalten. Und dann gab es wieder einen Streit und auch der Verwalter der Diözese ist mal wieder nicht anwesend, wie halt immer, wenn man ihn braucht. Aber Teresa hat bereits schriftliche Zusagen, auch von ihrem Orden, dass sie das darf. Und sie legt alle Vollmachten auf dem Rat vor und damit ist alles wieder klar und beruhigt. Also man sieht, es ist ein schreckliches Kuddelmuddel. Immer wieder regt sich einer auf. Also was ist in diesem Haus, das sie momentan bewohnen, drin? Sie haben gesagt, zwei Strohsäcke und eine Bettdecke. Ist doch gar nicht so wenig. Zwei Strohsäcke und eine Bettdecke. Am Tag der Besitznahme hatten wir nicht mal, um ein Stückchen Holz, um eine Sardelle zu braten. Also es reicht nicht mal für ein Herdfeuer. Darum bewog der Herr jemanden, ich weiß nicht mehr wen, dass er uns ein Bündel Holz in die Kapelle wecken, damit uns geholfen war. Und in der Nacht litten wir wegen der Kälte ein wenig Frost, obwohl wir uns mit der Bettdecke und den Mänteln gut einhüllten. Also muss ich vorstellen, so schaut es dann am Anfang aus. Diese Armut gereichte uns sehr zum Nutzen, denn der innere Trost, den wir dabei empfanden und die Freude waren so groß, dass ich mich oft daran erinnere, welche Schätze der Herr in diese Tugenden legt. Und die Schwestern, die dabei sind, die sagen auch, was sollte uns denn fehlen, ehrwürdige Mutter? Wir sind ja nicht mehr arm, wir haben ja sogar ein Holz, um Feuer machen zu können. Also man sieht, aus welchem Holz da die Menschen geschnitzt sind, dass sie trotz aller Widerwärtigkeiten, die sie erfahren, trotz alledem gelassen bleiben und freudig bleiben, weil sie wissen, das ist bei diesem Werk Gottes mit dabei und mehr kann man nicht erwarten. Und das ist für sie auch ein Indiz, dass diese Gründung richtig und notwendig ist. Denn wenn es so viele Kämpfe hin und her geht, dann muss etwas dabei sein. Und so hat sich diese Gründung eigentlich von selber ganz gut entwickelt. Auch deswegen, weil Teresa wirklich Wert darauf gelegen hat, sich mehr auf Gott als auf die Menschen zu verlassen. Denn bei den Menschen verwaltet die Diözese, den muss sie persönlich angehen, bis endlich mal was geht. Die Ratsherren muss sie beruhigen, die Frauen aus der Nachbarschaft, ist alles ein bisschen schwierig. Und dann beschreibt sie noch von verschiedenen Frauen, die dort in Toledo eingetreten sind, zum Beispiel auch von einer Schwester Anna, die trotz eingetreten war, trotz einer schwächlichen Gesundheit. Man hat ihr abgeraten, ja, sie sei doch so krank. Aber sie entschied sich dennoch für das Leben im Kloster, das strenge Regeln. Und Gott befiehlt es. Und was war dann? Gott hat ihr eine weit bessere Gesundheit geschenkt, als es in der Welt möglich gewesen wäre, schreibt sie. So, dann bringt sie verschiedene Beispiele auch einfach für die Liebe zu Gott, die in diesen Schwestern da ist und für den Menschen. Und sie sagt, es ist schön, dass hier echte Karmelitinnen leben, die wirklich diese Regel ganz und gar lieben. Das ist etwas Wunderbares und Schönes. Also mal wieder eine schwierige Gründung in Toledo. Es gibt ein Hin und Her, auch mit den kirchlichen Autoritäten, mit den Menschen dort. Man hat nichts, muss sich sogar für die Messe was ausleihen. Dann endlich zwei Strohsäcke, eine Bettdecke. Und am Schluss läuft doch alles glatt. Warum? Weil der Geist stimmt. Und wenn der Geist stimmt, dann kann man auch vieles ertragen. Soweit zu dem, was ein gutes Ende nimmt. Ja, ich möchte dann ganz noch kurz noch schnell anfügen, eine Gründung, die kein gutes Ende nahm, auch das gibt es. Und zwar die Gründung in Pastrana, ein weiterer Ort hier in der Nähe. Und bei dieser Gründung war alles super. Warum? Es gibt eine Fürstin Eboli in Spanien der damaligen Zeit. Ihr Gatte ist ein großer Mann am königlichen Hof. Die hat alles vorbereitet in diesem Pastrana. Alles. Also es ist das Kloster vorbereitet, ist für Einkünfte gesorgt. Es ist phänomenal, es ist gut. Und die Fürstin Ebeli gibt keine Ruhe, so lange bis Teresa endlich dieses Kloster gründet. Und das ist das Kloster, das nach einigen Jahren Schiffbruch erlitt. Warum? Die Fürstin Ebeli hat ihren Mann verloren, ihr Mann ist gestorben, sie ist Witwe, sie tritt selber in dieses Kloster ein und beansprucht für sich ganz viele Freiheiten. Und man kann das nicht machen. Man kann nicht einer einzelnen Person große Ausnahmen gewähren. Die Priorin dort sagt, wenn diese Fürstin Nonne wird, ist das Kloster verloren. Ich habe irgendwo mal gelesen, Therese musste bei diesem Kloster in Pastrana dann in einer Nacht- und Nebelaktion die Schwestern dann wiederholen. Also zurückholen in ein anderes Kloster. Und das ist der interessante Aspekt dieser Sache. Ein Kloster, wo alles von hinten bis vorne vorbereitet war. Also alles perfekt organisiert war. Es war alles wunderbar, alle Erlaubnisse waren da. Es war alles wunderbar gerichtet, abgefedert, kein Problem. Und genau diese Gründung, wo man gedacht hat, eigentlich, da kann ja gar nichts mehr schief gehen, da ist ja alles schon perfekt vorbereitet, genau diese Gründung ging schief. Warum? Weil sie einzig und allein auf dem Mist eines Menschen gewachsen ist. Nämlich in den Gedanken der Fürstin Eboli. Und das waren nicht unbedingt Gedanken, die jetzt unbedingt einen Hintergrund hatten. Ich spüre diese Berufung in mir. Es hatte wohl auch andere Aspekte. Und das hat man ja dann auch gesehen, als diese Fürstin dann, als sie Witwe war, selber den Wunsch hatte, dort eintreten zu wollen und für sich allein und ausschließlich besondere Privilegien wollte. Und das führte einfach dann konkret zu Unstimmigkeiten. Es ging einfach nicht. Es geht nicht. Und deswegen musste Teresa diese Gründung, wo sie eigentlich selber gar nicht so begeistert war, ja, musste sie dann doch diese Gründung da auflösen, einfach aus dem Wissen heraus. Es ging nicht. Wobei diese Gründung ja schon interessant losging. Teresa sitzt in ihrem Kloster. Und dann kommt ein Bote, der Fürstin Eboli, der kommt mit einer eigenen Kutsche. Und bringt ihr ein Schreiben, also da steht schon alles drin, das Kloster in Pastrana ist fertig, man kann es gründen, sie soll gleich in die Kutsche schreiten, mitfahren und das und so weiter und so weiter und so weiter. Und Teresa will nicht so schnell, das erscheint ja alles sehr abrupt, sie würde lieber der Fürstin schreiben und. Ja, man merkt, das ist alles eine sehr überstürzte, spontane Geschichte, praktisch der muss sich vorstellen, die Fürstin holt die Teresa ab und sagt, Teresa, jetzt komm, ich habe schon das Kloster vorbereitet, alles fertig, wo bleibst du? Und so Teresa, ja, man kann sie jetzt auch nicht verprellen und. Und stimmt dem mal zu, aber im Letzten hat es sich einfach entschieden, das kommt nicht von Gott her. Das kommt ganz klar von den Eingebungen und wie man auch sagen könnte, von dem Mist des Menschen her. Da spürt man einfach eindeutig, auch man muss immer prüfen, woher kommen die Geister. Und das für Teresa ganz wichtig. Ist das etwas, das wirklich Gott will, das auch die Kirche als Ganzes will? Und wenn man spürt, dass das einfach einzig und allein nur aus dem Willen eines Menschen herauskommt, der, wie sich dann auch zeigt, eigentlich dann nicht ganz den Gedanken des klösterlichen Miteinanders vertreten will, dann hat das keine Zukunft. Und es war auch so, es gab dann nur noch Konflikte und das Kloster musste dann aufgelöst werden. Auch das gibt es. Also es ist keine Sicherheit da. Ganz im Gegenteil, für Teresa ist das immer klar, wenn wirklich eine hohe, scheinbare Sicherheit da ist und alles bestens vorbereitet erscheint, dann muss man extrem vorsichtig und misstrauisch sein, weil man sich dann zunächst und ausschließlich auf den Menschen verlässt und das ist nicht im Sinne Gottes. So war es in Pastrana leider, aber das war der einzige Fall, wo das so war. Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach heute diese wenigen Aspekte aus diesen drei Gründungen, wo es generell immer mit Schwierigkeiten verbunden ist, wo Gott immer aber auch einen Weg findet, so einen kleinen Nebenweg, eine Umleitung, um sein Ziel doch zu verwirklichen und den Menschen zu zeigen, im Letzten ist er es, der den Regiestab in der Hand hat und das Ganze leitet. Ich möchte einfach das nächste Mal dann einfach weitere Gründungen eingehen und dann einfach das dann auch so beschließen. Danke Ihnen für Ihr Zuhören.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Finkel, für diesen Vortrag. Liebe Zuhörer, wenn Sie den noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bestellen bei Radio Horeb 0700 75 25 75 20 oder nutzen Sie unsere Homepage, unser Download- und Podcast-Angebot www.horeb.org. Herr Pfarrer Finkel, dürfen wir Sie zum Abschluss um ein Schlussgebet um den Segen bitten?
Gerne, ich bete das Gebet, das die Kirche am Fest der heiligen Teresa betet. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast die heilige Teresa von Avila durch deinen Geist erweckt und sie der Kirche als Lehrmeisterin des Weges zur Vollkommenheit geschenkt. Gib, dass wir in ihren Schriften Nahrung für unser geistliches Leben finden. Durchdringe uns mit der Gewissheit, dass du allein genügst und entzünde in uns das Verlangen nach Heiligkeit. Und dazu segne und führe euch alle, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und vergelt's Gott.
Segne es Gott.
Alles Gute, einen schönen Tag wünscht Ihnen Marion Kuhl.